Ich grüße dich ganz herzlich zum Podcast im Würfelhaus, der für Vertrauen, Beziehung und gutes Lernen steht. Es geht hier allerdings nicht nur um Zahlen- oder Matheprobleme, sondern um all das, was Eltern beim Lernen mit ihren Kindern bewegt und was sie wirklich brauchen, um kluge Entscheidungen zum Wohle ihres Kindes zu treffen. Es ist ein Podcast, der zuhört, erklärt und dich durch die Grundschule begleitet. Das heutige Thema ist ein sehr wichtiges Thema und es betrifft das Lernen an sich. Wie lernt eigentlich ein Kind? Das ist die Grundfrage. Und das, was ich dir heute erkläre über die vier Lernebenen, wirst du auf jedes Fach deines Kindes und auf jeden Lerninhalt übertragen können. Ich zeige dir genau wie und ich hoffe damit, dass du dein Kind gut begleiten kannst bei allen Lernthemen, die es lernen soll. Ich möchte starten mit der Erklärung der Sinne. Dein Kind hat Sinne und Sinneswahrnehmungen, die ihm quasi die Welt erklären und die ihm helfen, alles, was die Umwelt für ihn bereithält, zu verstehen. Auf der Körperebene, auf der Bildebene und auf der Verstandesebene, also auf verschiedenen Ebenen zu verstehen. Es geht also darum, wenn ein Kind das Wort Katze hört, dass es eine Katze vielleicht schon gesehen hat, sich also ein Bild machen kann, eine Katze vielleicht schon angefasst hat, also weiß, dass sie ein weiches Fell hat und dann vielleicht auch tatsächlich mit dieser Katze bestimmte Dinge verbindet. Das Kind hat vielleicht selbst schon mal eine Katze besessen, die Katze ist gestorben, ne, Erfahrungen, Erlebnisse. Und das Kind hatte vielleicht schon eine Katze auf dem Schoß gehabt, weiß, wie der Körper sich anfühlt mit einer Katze zusammen. Also all das, was ich dir heute erkläre, geht darum, wie erfasst ein Kind die Umwelt, wie erlebt es sich innerhalb dieser Umwelt, dieser Welt, wie erfährt es sich und wie bewegt es sich innerhalb dieser Welt und wie lernt es? Wie lernt es, da in dieser Welt zurechtzukommen? Also, die Sinne, die kennst du vielleicht, es gibt 5 oder auch 7 Sinne, die Hauptsinne, sage ich mal, die kennst du, das ist das Sehen, ne, also visuelle Reize, auditive Reize, das Hören, es gibt die taktil-kinästhetische Reize, das Berühren, es gibt die gustatorischen Reize, also das Schmecken und die olfaktorischen Reize, das Riechen. Das sind die Hauptreize, mit der wir Umwelt und Welt wahrnehmen quasi, mit der wir sie erfahren und erfassen können, ja. Okay, jetzt kannst du im ersten Mal herausfinden, wo hat dein Kind wirklich eine gestärkte Ebene des Wahrnehmens, des Aufnehmens, des Erfahrens und welche Ebenen sind vielleicht nicht so gut ausgebildet. Du hast vielleicht schon den Begriff visuelle Wahrnehmungsproblematik oder visuelle Wahrnehmungsstörung oder auch auditive Wahrnehmungsstörung gehört. Das ist besonders für die schulischen Inhalte wichtig. Ich glaube nicht, dass man in der Schule schon von taktil-kinästhetischen Wahrnehmungsstörungen geredet hat, weil die fallen halt beim Lernen in der Schule nicht so auf. Ja, aber ich will auch gar nicht von Störungen reden, sondern ich will davon reden, dass jeder Mensch einen sehr guten Zugang hat in bestimmten Bereichen, einen besseren als in den anderen. Das ist ganz normal. Deswegen versuchen die Schulen auch, es gab mal eine sehr große Welle darüber in der Schule, über das Lernen mit allen Sinnen einzubeziehen. Das heißt also, ein Buchstabe, der eingeführt wurde, vielleicht kennst du das noch von deinem Kind, der wurde dann in den Sand gemalt, sodass da eine Erfahrung des taktil-kinästhetischen erfolgen konnte. Es wurde also in den Sand gemalt mit den Fingern. Ich erfahre dieses A als Bewegung, ne, und dann noch, ich spüre den Sand, ne, dann ging es weiter mit, ich sehe dieses A als Bild, ich male es nach, ne, also, und dann am Ende weiß ich dieses A, ich verbinde es mit auditiven Reizen, das Ding heißt A und so weiter. Also Lernen mit allen Sinnen wurde dann auf alle Lerninhalte so ein bisschen übertragen. Zum Teil muss ich sagen, nicht so wirklich gut gelungen. Es ist auch, glaube ich, aus der Grundschule relativ draußen, dieses Konzept. Ich gehe eine andere Konzeption an, die ich dir heute erkläre. Ich arbeite über 4 Lernebenen, die auch so ein bisschen damit reinwirken. Aber jetzt will ich dir erstmal erklären, wie kannst du denn herausfinden, welche Lernebene oder welchen Wahrnehmungsbereich dein Kind besonders gut ausgeprägt hat, ja. Und da starten wir einfach mal mit dem visuellen Bereich. Es gibt sehr viele Kinder, die können sich sehr gut Bilder machen, also die arbeiten sehr bildhaft, ja. Also das heißt, die können sich Dinge merken im Außen, die können Dinge, die sich verändert haben, wahrnehmen. Also ich nehme mal ein Beispiel, ein Baugebäude, was das Kind gebaut hat, und du nimmst irgendwo einen Stein weg, ohne dass es zusammenfällt. Ja, du nimmst irgendwas weg oder du veränderst irgendwas, machst einen Stein dazu, dann gibt es Kinder, die das sofort erkennen. Kimmspiegel zum Beispiel auch, ne? Ich lege was hin, ne? Da wird's abgedeckt zum Teil, aber das Kind kann sich total gut merken, wo lag denn was, ja? Also das ist so der visuelle Wahrnehmungsbereich, der hat verschiedene Teilelemente, die ich dir später noch näher erklären werde. Aber jetzt mal so grob kannst du sagen, mein Kind kann sehr gut über Bilder arbeiten und lernen. Ja, es hat eine sehr gute Aufnahme im visuellen Bereich. Oder aber nicht. Es ist eher auditiv gut ausgestattet, mit einer auditiven Wahrnehmungsfähigkeit. Sehr gut. Und das sind meistens Kinder, die dann, sage ich mal, die Uhr an der Wand ticken hören, ja, die das auch nervt, die dann nicht lernen können, wenn es tickt, die zum Beispiel aber auch so große Ohren kriegen, wenn die Eltern was besprechen, die alles mitkriegen. Man muss wirklich aufpassen, dass man da nichts sagt, wenn das Kind in der Nähe ist, was es nicht hören soll, weil diese Kinder eine ausgeprägte auditive Wahrnehmung haben, alles mitkriegen. Ja? Im Gegensatz dazu, die Kinder, die nicht so gut ausgeprägte auditive Wahrnehmungsfähigkeit haben, die eher nicht so gut zuhören können oder die sich Dinge auditiv auch nicht so gut merken können. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, geh mal in die Küche, hol da aus der ersten Schublade einen kleinen Löffel, hol noch ein Eis aus dem Gefrierfach, das weiß es vielleicht später noch, aber bring mir beides in die Küche oder nicht in die Küche, bring mir beides ins Wohnzimmer. So, ne? Dann sind das sehr viele Anweisungen auf der auditiven Ebene, die manche Kinder gar nicht verarbeiten können. Sie fragen danach, was hast du gesagt, wie hast du das, auch beim Rechnen merkst du das, Kinder, die sehr viel nachfragen, wie hieß die Aufgabe, wenn du Kopfrechenaufgaben stellst, dann können sich die Kinder das nicht merken, wie war die Zahl? Das ist eine auditive Herausforderung, sage ich mal. Macht sich natürlich auch im Lesen und Schreiben bemerkbar, dass die Kinder immer wieder diese Zuordnung von Phonem und Graphem lange brauchen, um sich das zu merken, um quasi auch Wörter gut abzuhören. Das macht sich da auch bemerkbar. Im visuellen Bereich macht sich eine Wahrnehmungsherausforderung auch bemerkbar, dass die Kinder eben nicht so gut sich Bilder merken können. Sie wissen dann nicht mehr, wo steht was im Regal, wenn ich es rückerinnern will und so weiter. Ja, also daran merkt man, Kinder, die da nicht so starke ausgeprägte Wahrnehmungsebenen haben oder Zugänge, Lernzugänge und Lernzugänge, die stark ausgeprägt sind. Wir haben hauptsächlich in der Schule den visuellen und den auditiven Kanal. Im Kindergarten gibt es mehr den taktil-kinästhetischen, der ist da noch sehr stark im Vordergrund, oder auch in der Förderschule, da wird sehr viel mit den Händen gearbeitet. Die Kinder backen, kochen, basteln was zusammen, bauen irgendeine Uhr auseinander und wieder zusammen. Also das sind Dinge, die sehr stark auch im Kindergarten noch vorwiegend gefördert werden. Jetzt gibt es aber Kinder, die von Haus aus da eine sehr starke Zugang haben, die wirklich alles anfassen, alles über das ausprobieren. Kinder, die schon ganz früh anfangen, Dinge auseinander zu bauen und wollen wissen, wie ist das Innere des Dinges und dann auch wieder, das Dinges war falsch, wie ist das Innere dieses Teils, was ich da in der Hand habe, eine Uhr oder sonst was, und wie funktioniert das genau? Das sind so die Tüftlerkinder, die ganz stark über das Berühren und das Tun eben anzusprechen sind. Ne? Die haben da eine sehr starke Ausprägung. Und wie gesagt, in der Regel ist im Kindergarten, wird es auch sehr gefördert und verwendet, sage ich mal, um Dinge zu erklären. Und später auch in der Förderschule, weil die Kinder einfach lernen sehr stark über das Tun. Das nimmt allerdings ab. In der ersten und zweiten Klasse wird es noch ein bisschen mit reingenommen. Wie gesagt, ich habe vorhin erklärt, Buchstaben werden eingeführt, zum Beispiel indem ich ein A in den Sand male. Das ist ja auch eine Handlung, eine taktilgenästhetische Geschichte. Oder indem ich dann ein A aus Teig knete. Ne? Oder ja, du weißt, was ich meine. Also das ist nimmt aber allerdings dann, je höher die Klassenstufe ist, nimmt das ab. Wenn man jetzt sagt, visuell und auditiv sind isolierte Wahrnehmungsbereiche, ne? Man kann Lerninhalte rein auditiv aufnehmen. Das kennst du vielleicht von dir beim Lernen, dass du dir Texte abgehört hast, ja, wo jemand was erklärt hat, einfach nur über Sprache. Das wäre dann ein auditives Lernen. Ne? Es gibt aber viele Menschen, denen reicht das nicht aus, etwas zu hören. Die brauchen dazu Bilder, wenn jemand was erklärt. Deswegen wird ja auf YouTube ganz viel gezeigt, ja, weil Menschen sehr stark über Bilder lernen. Und das sind die Hauptzugänge, auditiv und visuell. Wir haben aber auch, wie gesagt, noch den taktil-kinästhetischen, der auch sehr wichtig ist. Wie baue ich etwas? Wie tue ich etwas? Und jetzt kommen noch die zwei anderen zum Tragen. Das ist der gustatorische, also ich schmecke etwas, ne? Ich nehme wahr über den Geschmack, über salzig, süß, sauer, ne? Kalt, warm, kann ich ja auch spüren. Und dann ist noch der das Riechorgan, sage ich mal, die Nase, das olfaktorische, also dass man wahrnimmt über den Geruch. So, der Geruch spielt in der Schule eigentlich sehr, sehr wenig eine Rolle. Das gustatorische auch nicht. Es spielt am Anfang, im Kindergarten, wie gesagt, auch wiederum so ein bisschen. Schmecke, lerne zu unterscheiden. Auch in der ersten und zweiten Klasse gibt es da noch so in verschiedenen Fächern vielleicht mal der Zugang, dass ein Kind wirklich auch geschmacklich herausgefordert wird, unterscheide süß, sauer, salzig und so weiter. Das kann mal als Lernepoche oder als größere Einheit mit den Kindern gemacht, durchgegangen werden, angeboten werden, aber es ist nicht die Regel. Die Regel ist, in der Schule lernen Kinder sehr stark über drei Ebenen, visuell, auditiv und letztendlich dann die abstrakte Ebene quasi verarbeite einfach oder produziere Lerninhalte, die ich dir erkläre wieder. Also wiederhole etwas, was ich dir erklärt habe, auf einer relativ abstrakten Weise. Also du darfst dazu nichts basteln. Zum Beispiel, das kennst du von den Würfelgebäuden, die angeboten werden in der Geometrie. Ne, ganz oft wird da überhaupt nicht keine Handlung vorausgehen in der Schule, weil lass mal 25 Kinder Türme bauen. Ja, das machen wenige Lehrkräfte. Also wird sehr schnell einfach nur die Bildebene angeboten. Schau mal, da ist ein Würfelgebäude aufgemalt. Ne, überlege mal, aus welcher Perspektive hier gemalt wurde, von vorne, von oben, Draufsicht und so weiter. Das müssen die dann über Bilder lernen. Und dann wird es relativ abstrakt angeboten, nämlich dann ist nur noch ein Würfelgebäude mit Zahlen, also so eine Schablone, wo Zahlen draufstehen. Und das Kind soll sich das alles jetzt schon vorstellen und dann abrufen, wie so ein Würfelgebäude tatsächlich dann auch aussieht. Das sind relativ, es geht da zwar schon in verschiedene Bereiche rein, visuell und so weiter, aber es ist ein sehr relativ abstraktes Abarbeiten. Ja, wenn ich sage also Abstraktion, dann meine ich tatsächlich, das sollte schon vom Kind als Lerninhalt verarbeitet sein. So arbeitet Schule, sie bietet visuell Bilder an, sie bietet auditiv Inhalte an. Und sie koppelt diese Inhalte auditiv und visuell und dann soll aber das Ganze verarbeitet sein und über Rechenaufgaben zum Beispiel abgeleistet werden. Das ist eine Abstraktion, Rechenaufgaben, dazu braucht man verschiedene Dinge, die man wissen muss. Und da gehören die anderen Bereiche dazu. Ich habe jetzt sehr viel über die Sinne geredet, ja, und weniger über die Lernebenen. Ich komme jetzt mehr zu den Lernebenen, weil die Sinne braucht das Kind, um zu lernen. Und wenn ich jetzt von Lernebenen spreche, dann kann man in der Schule die Lernebenen visuell und auditiv noch erweitern um zwei weitere Lernebenen. dann eben die letzte ist die Abstraktion. Eine, die man noch erweitern kann, ist die visuelle Verinnerlichungsebene. Also ich brauche eine Verarbeitungsebene, sage ich dazu. So, die hat, das alles hat was mit den Sinnen zu tun. Wenn du jetzt also wissen willst, wo hat dein Kind einen sehr starken Zugang, dann schau mal, ne, nach den Dingen, die ich dir eben gesagt habe. Ist es wirklich jemand, der die Uhr ticken hört, dein Kind, und da auch genervt ist, wenn es kann nicht lernen, wenn es zum Beispiel zu laut ist. Es gibt sehr viele Kinder, die sind sehr stark abgelenkt über die Geräuschkulisse in der Schule. Ne, da kann man deinen Kopfhörer geben. Das heißt nicht, dass der Lernzugang ein starker ist. Das heißt einfach, dass diese Wahrnehmungsebene sehr stark ausgeprägt ist. Es kann auch sein, dass dieses Kind dann auditiv hochsensibel ist, dass es da ganz sich sehr stark stört über Umgebungsgeräusche. Das wäre dann ein negativer Faktor dieser Wahrnehmungsebene der Ausgeprägten. Und der positive Faktor wäre, dass das Kind sehr stark über auditive Inhalte lernt. Genauso beim Visuellen. Ein Kind, das sehr stark visuell anzusprechen ist. Es kann vielleicht auch genervt sein, wenn es ständig, es kann vielleicht auch sehr stark ermüden, weil es alles visuell sehr stark aufnimmt. Ja, und es kann vielleicht auch im Negativen bestimmte Sachen einfach will es dann nicht mehr sehen. Es will sehr viel seine Ruhe haben, es muss sehr viel die Augen schließen und bei sich sein. Ja, das geht auch in diese Richtung. So, wie kann man jetzt das Ganze auf das Lernen ummünzen? Ich habe im Laufe meiner Zeit, mit der ich mit Kindern gearbeitet habe, 3 Lernebenen sehr stark herausgearbeitet. Das sind die, die auch jede Lehrkraft lernt, wenn sie diesen Beruf erlernt, sage ich mal. Dann erlernt sie, dass das Lernen über diese Lernebenen zu aktivieren ist. Und das, wie gesagt, hängt mit den Sinnen zusammen. Die Lernebenen sind Handlung, das wäre taktil-kinästhetischer Zugang. Dann kommt Bild, das wäre der visuelle Zugang. Und dann kommt in den meisten Konzepten eben die Abstraktion, also Symbole lesen können. Ja. So, das heißt also, diese 2 Lerninhalte, Handlung und Bild, führen dann dazu, dass das Kind symbolhaft weiß, was damit gemeint ist. Wenn es also das Wort Katze liest und es hat eine Katze schon angefasst und es hat vielleicht schon ein Bild zur Katze gesehen, dann kann es mit dem Wort Katze was anfangen. So, ich habe im Laufe der Arbeit gemerkt, dass da eine Ebene sehr stark fehlt, und das ist die Ebene der Verinnerlichung. Also das heißt innere Bilder, innere Verarbeitung, sowohl den auditiven Prozess innerlich betrachten, als auch den visuellen Prozess innerlich betrachten. Ich lasse außen vor jetzt in meinen weiteren Erklärungen den gustatorischen und den olfaktorischen Wahrnehmungsbereich. Das lasse ich jetzt mal außen vor, weil wie gesagt, der wird wenig einbezogen in die Fächer Deutsch und Mathe. Ne, kann man machen, wie gesagt, aber ist wenig einbezogen. So. Ich gehe jetzt mal sehr stark in diese Bereiche, die ich dir fürs Lernen ans Herz legen möchte. Alle Themen, alle Fächer, alles, was du mit deinem Kind erarbeiten möchtest, vor allem im Grundschulbereich. In der Sekundarstufe wird sehr viel abstrakter gearbeitet. Da fallen viele Wahrnehmungsbereiche weg. Aber vor allem in der Grundschule kannst du jedes Thema zumindest im Ansatz über diese Lernebenen mit deinem Kind erarbeiten, und zwar erfolgreich. Das ist wichtig, dass du weißt, dass die Ebene, die dein Kind sehr stark wahrnimmt, über was es sehr stark lernt und was ihm sehr zum Vorteil gereicht, ja, dass diese Ebene, aber auch die anderen Ebenen gebraucht werden. Es nützt deinem Kind nichts, wenn es sehr starke visuelle den visuellen Wahrnehmungsbereich sehr stark ausgebildet hat, aber dafür auf der auditiven Wahrnehmungsebene nicht so gut performen kann. Und umgekehrt genauso. Das heißt, die taktil-kinästhetische, die bleibt ein bisschen im Hintergrund. Die brauche ich nur für ganz bestimmte Dinge. Und vor allem beim Rechnen musst du die sehr gezielt und ganz genau einsetzen, musst wissen, wofür du sie brauchst, ja. Die anderen 2 Ebenen, visuell und auditiv, die musst du aber nochmal genauer betrachten unter dem Aspekt, wie werden sie innerlich verarbeitet. Und deswegen habe ich für diese Wahrnehmungsebene einfach fürs Lernen noch eine andere hinzugefügt. Ich arbeite mit der Handlung, mit dem Bild, mit der Verinnerlichung und mit der Abstraktion. Das sind die 4 Lernebenen, die ich dir jetzt im weiteren Verlauf erklären werde. Und mit denen, wie gesagt, kannst du alle Fachbereiche und alle Lernthemen bedienen und mit deinem Kind durchgehen. Also nochmal, wenn du testen willst, wo dein Kind, welches gut ausgeprägt ist, welcher Sinneszugang gut ausgeprägt ist, dann schau einfach dein Kind genauer an, ne, und mach dir dein Bild. Aber wenn du mit deinem Kind lernen willst, musst du alle vier Lernebenen bedienen können. Und wenn dein Kind in einer Lernebene eine sogenannte Schwäche hat, nicht so gut da performen kann, dann musst du diese stärken und musst die Lerninhalte ganz intensiv darüber auch anbieten. Ja, warum? Weil das Kind sie braucht für Deutsch und Mathe. Ich habe vorhin schon erwähnt, Deutsch und Mathe läuft fast ausschließlich über die Wahrnehmungsbereiche visuell und auditiv. Und deswegen müssen diese zwei Lernbereiche, wenn sie nicht gut ausgebildet sind beim Kind, nochmal gefördert werden. Also alle Themen, die du in Zukunft mit deinem Kind übst, lass keine Lernebene aus. Sehr, sehr wichtig. So, ich erkläre dir jetzt ganz genau, was in den einzelnen vier Lernebenen passiert und wieso du diese nicht auslassen solltest. Also wir starten mit der Handlung. Die Handlung in der Mathematik kann man sagen, die Handlung klärt das Thema. Ja, also eine Handlung verfügt über das Potenzial, dass dein Kind erstens die Welt wieder darüber wahrnimmt, aber auch das Ding darüber wahrnimmt, die Katze, ich kann sie anfassen, ich kann sie streicheln, ja, aber auch in der Mathematik das Thema klärt. Plus, Minus, Mal, geteilt, was genau ist das? Na, und wenn ich handle, wenn ich zum Beispiel zum Kind sage, beim Mal nehmen, geh dreimal in die Küche, hol jedes Mal vier Zuckerstückchen, ja, komm dann her und lege die so hin, dass du hinterher noch mal genau siehst, wie oft bist du gelaufen, wie viel hast du jedes Mal geholt, dann ist es eine ganz klar angeleitete Handlung. Ich bin kein Verfechter der Handlung einfach um des Handelns willen. Ich erkläre dir jetzt mal, wie Schule Handlung versteht. Sehr viele Lehrkräfte fragen mich auch immer, ne, was ist denn mit der wichtigen Handlung? Ja, ich habe vielleicht mal einen kleinen By the way. In der Schule wird sehr viel über die wurde gab sogar mal zwischenzeitlich ein Konzept Lernen mit allen Sinnen. Das heißt, man hat versucht, alle Sinne mit einzubeziehen und das ging zum Teil echt schief. Da wurden Dinge erklärt, die einfach gar keinen Sinn machten. Zum Beispiel über die Handlungen, über das Hören Zehner und Einer zu unterscheiden. Also da gab es so Übungen wie schlage auf dem Xylophon einen tiefen Ton an und auf dem Glockenspiel einen hohen Ton oder mehrere tiefe Töne, mehrere hohe Töne. Die tiefen Töne sind dann symbolisch gesetzt für die Zehner und die hohen Töne für die Einer. Du merkst schon an meiner Erklärung, das ist für mich totaler Unsinn. Ein Kind soll wissen, was ein Zehner ist und nicht hören. Es sind vier dunkle Töne, also sind es vier Zehner und drei helle Töne, also heißt die Zahl 43. Das ist ein Jux, ein Spaß, der aber nicht zu dem führt, was wir brauchen. Also die Handlung muss zum Ziel führen, dass am Ende ein Kind abstrakt was mit diesem Inhalt anfangen kann. Wir haben also ein Aufeinandersetzen der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche und der verschiedenen Lernebenen, um am Ende abstrakt damit umzugehen. Ich erkläre dir nochmal an einem Beispiel, was ich meine. Wenn ein Kind jetzt zum Beispiel eine Orange, wenn du sagst, hol mal eine Orange oder da vorne gibt es Orangen zu kaufen und dein Kind weiß gar nicht, was eine Orange ist, dann ja, kann es damit nichts anfangen. Woher weiß es jetzt, was eine Orange ist und was passiert, wenn du sagst, da vorne gibt es Orangen zu kaufen? Kann sein, dass dein Kind Orangen mag, dann hat es gleich ein Gefühl dazu. Oh ja, Orangen, ich möchte gerne eine. Es kann auch sein, i geht Orangen, i, die sind so saftig, die sind so bappig, die will ich nicht haben, ja. Also es entsteht gleich was. Warum? Weil dein Kind genau weiß, was eine Orange ist. Es hat eine Orange bereits gesehen. Es weiß, wie die aussieht. Es hat eine Orange wahrscheinlich schon angefasst. Es hat sie vielleicht auch schon geschält. Es weiß, dass eine Orange saftig ist in der Mitte, dass man da, sag ich mal, klebrig wird. Bappig, sagen wir im Pfälzischen. Und es weiß auch, wie eine Orange riecht. Und es weiß auch, wie die Hand danach riecht, wenn man eine Orange geschält hat. Und am Ende weiß es auch, wie eine Orange schmeckt. Und das alles zusammen gibt den Kontext fürs Kind, den Lernkontext. Ich weiß, was eine Orange ist. Ich habe sie in allen Sinneswahrnehmungen empfangen. Ich habe sie durchdrungen. Ja? Also kinästhetisch habe ich sie angefasst. Ich habe sie visuell gesehen. Ne? Kinder, die blind sind, bei denen ist dieser Sinneskanal nicht da. Die müssen über die anderen das Ding wahrnehmen. Ne? Ich habe sie aber gesehen. Ich habe sie angefasst. Ich habe gehört, wie dieses Obst quasi genannt wird. Ne, ich habe es gehört und ich habe vielleicht auch gehört, wie es sich anhört, wenn man die Orange schält. Das gehört ja auch dazu zum Hören, wie der Saft raustropft. Ja, so was gehört alles dazu. Und am Ende habe ich sie gerochen und geschmeckt. Also alle Sinneswahrnehmungen, alle Sinneskanäle sind da drin, um den ganzen, um den Begriff der Orange auch wirklich zu kennen. Ja, so, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, ich komme nochmal wieder zurück, aber ich wollte dir einfach diesen Prozess nochmal klar machen. Ja? So, wenn wir also in der Handlung sind, in der Schule, dann ist in der Mathematik die Handlung beim Rechnen so, dass die Kinder Material bekommen, an dem sie handeln können. Das Material ist meistens abzählend, da habe ich ja schon in anderen Podcasts viel darüber geredet, also Steckwürfel zum Beispiel, die Kinder dürfen die aufeinander stecken, das ist eine Handlung, damit sie immer 10 stecken können, oder sie schieben an Materialien, das ist eine Handlung, oder sie zählen, dass die Dinge, die hier sind, das ist eine Handlung, die in Mathematik angeboten wird. Oder sie schütteln eine Schüttelbox und die Perlen fallen in verschiedene Felder. Das alles sind Handlungen, die in der Mathematik dem Kind angeboten werden. Handlungen, um am Ende das Kind dazu zu bringen, ich weiß, was eine 43 ist und ich kann auch 43 plus 5 rechnen. Ne? Wir betrachten jetzt mal zum Beispiel die Handlung bei Plus. Was genau ist das? Ein Kind hat zum Beispiel 5 Dinge und jetzt kommt etwas dazu. Die Handlung wäre also, ich lege etwas dazu, das ist Plus. Es wird mehr am Ende. Es waren so viel, ich lege etwas dazu, es wird mehr. Ja, das ist die Handlung. Bei Minus ist es anders. Ich habe etwas, ich nehme etwas weg, es wird weniger. Nehmen wir einfach mal das als Beispiel. Oder es sind 5, kennst vielleicht ja die ganzen Zeichnungen bei deinem Kind im Rechenheft. Es sind 5 Vögel auf dem Ast, 3 Vögel kommen dazu geflogen. Wie viel sind es am Ende? Das ist eine sogenannte Sachaufgabe zum Plusrechnen oder eine Textaufgabe oder eine Bildaufgabe, wie du auch immer das sehen willst. Das ist aber dann schon an der Bildebene, auf der Bildebene angeboten. Der Lehrer kann auch sagen, guck mal, da draußen sitzen 5 Vögel auf dem Ding. Das ist dann keine Handlung. Das Kind kann die Vögel nicht nehmen, aber es könnte es umsetzen in, nimm mal für die 5 Vögel 5 Steinchen, leg die mal hin, kannst ja auch einen Ast malen, dann hast du das ganze Bild, ne, und mach mal 3 Steinchen dazu. Das sind die Vögel, die dazu geflogen sind. Also man kann auch Inhalte, die man nicht wirklich handelnd machen kann, dann auch umsetzen und handelnd nacharbeiten. Deswegen sind diese ganzen Anschauungsmittel auch sehr reduziert. Ne? Es gibt Menschen, die, vielleicht hast du das mit deinem Kind auch schon gemacht, Rechenaufgaben mit Bleistiften oder mit Buntstiften oder mit Nüssen oder mit Bonbons, ja, dass du sagst, guck mal, ich lege dir hier 5 Bonbons hin, ne, und jetzt lege ich nochmal 3 dazu, wie viel sind es denn? Ne, das ist quasi nochmal ein Umsetzen, es ist konkret eine Sachsituation, die das Kind vielleicht, damit es besser versteht, was eigentlich passiert. Ja, da will ich gleich mal dazu warnen, wenn du eine Handlung mit deinem Kind durchführst, dann schau, dass das Mittel, gerade bei Rechnen, sehr reduziert ist. Ja, das Kind soll abstrahieren schon, also das Steinchen bedeutet eine Nuss oder ein Bonbon, weil mit der Handlung auch immer Gefühle und andere, die anderen Wahrnehmungsbereiche mit einbezogen sind. Also wenn ein Kind handelt, dann handelt er es ja nicht nur, sondern es sieht die Bonbons zum Beispiel und denkt, oh wow, Bonbons, vielleicht kriege ich nachher eins und es schmeckt gut und ich esse die gerne und so weiter. Da kommen ganz viele Gedanken mit dazu, die du jetzt beim Rechnen nicht wirklich brauchst. Ne? Also kannst du sagen, pass auf, stell dir vor, das wären alles Bonbons. Auch das ist noch so ein bisschen, führt das Kind manchmal in die falsche Richtung, aber es hat sie nicht vor Augen, die Bonbons. Ne? Stell dir vor, es sind alles Bonbons und guck mal, ich nehme zwei weg. Wie viel sind es jetzt noch? Also das wäre dann quasi eine angeleitete Handlung. Oder nimm du mal zwei weg, dann müsste das Kind handeln und das darf es auch. Jetzt Achtung an der Stelle, eine Handlung, habe ich vorhin schon gesagt, muss immer ganz klar strukturiert sein, sonst nützt es dem Kind nichts beim Rechnen. Na, also wenn ich das Kind zählen lasse, das weißt du schon, das ist eine Handlung, und es kann aber darüber kein Mengenverständnis erarbeiten, dann nützt die Handlung nichts. Also mach die Handlung sehr stark strukturiert, ganz klar, dass das Kind darüber auch den abstrakten Inhalt verstehen kann. Ja. So, dann gehen wir zur nächsten Lernebene. Die nächste Lernebene wäre dann die Handlung Bild, die Bildebene. Ja, also hier geht es darum, dass dein Kind gerade bei Mathe, Handlung in Deutsch vielleicht, weil ich die nicht angesprochen habe, wenn ich beide Fächer so ein bisschen durchgehe, Deutsch oder Vokabeln lernen, was wäre da eine Handlung, dass man tatsächlich, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Kind englische Vokabeln lernen willst oder deutsche Wörter, ne, dann macht man dazu eine Handlung, putzt zum Beispiel zu den Verben. Ne, was tust du? Ne, ich putze. Und dann dieses quasi machen lassen, putz mal. Ne? Und dann das Kind sagt, ich putze. Ja, so kann man natürlich auch über Handlung lernen. Ich weiß, dass meine Schwester ist Englischlehrerin, dass sie sehr viel darüber gemacht hat. Gerade die Dinge, die man erklären kann. Was machst du gerade? Ich putze ein Fenster. Ne? Darüber kann man natürlich auch über das Bild oder über die Handlung, vorgezeigte Handlung, das Kind aktivieren, die Handlung nachzuvollziehen und darüber den Inhalt zu lernen. Ne? Ist bei Deutsch und Vokabeln lernen, sag ich mal, so nicht ganz so einfach wie jetzt in Mathe beim Rechnen. Da ist die Handlung ganz klar und ganz klar strukturiert und angeleitet. Also benutze beim Rechnen lernen bitte eine klare Struktur, das wären die Würfelbilder, und eine klare Handlung, nimm weg, lege dazu und lege sehr klar dazu, nicht irgendwie, und nimm nicht irgendwie weg, ja, sondern ganz klar die Dinge, damit du den Rest noch gut sehen kannst. Okay, kommen wir zur Bildebene. Bildebene heißt, jetzt sehe ich etwas, es liegt etwas da, ich darf nicht mehr handeln, ich soll nicht mehr handeln, ich soll nicht mehr schieben, ich soll nicht mehr irgendwas machen, soll nicht mehr putzen, sondern ich soll jetzt ein Bild dazu entwickeln oder ich soll das Bild erkennen. Also in Deutsch und Vokabeln lernen wäre es dann, du hast ein Bild zu diesem Verb, ja. Das wird getan. So, was siehst du auf dem Bild? Jemand putzt, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, was putzen auf Englisch heißt, aber zum Beispiel, ja, rennen zum Beispiel. Ne? Man sieht ein Kind rennen, was macht das Kind? Es rennt im Deutschen, ja. Und das ist die Bildebene, die man anbietet. Das Kind sieht ein Bild, es kann darüber nachvollziehen, ah, bin selbst auch schon gerannt, ich kenne das, das ist Rennen und das wird Rennen genannt und so wird es geschrieben, ja. Im Rechnen wäre es dann quasi die Bildebene zu sagen, da liegt ein Bild, im besten Fall ein Würfelbild mit der Menge 8 zum Beispiel. Und jetzt stellst du dir vor, oder ich tue das und du siehst es noch, ich nehme zwei weg. Du tust es jetzt nicht mehr, ich tue es und du siehst es. Ja, also das Kind muss die nächste Ebene erreichen, nämlich am Bild zu sehen. So. Ich kann das dem Kind tun, ich kann die Handlungsebene nehmen, aber das Kind hat nur die Bildebene, es tut es nicht selbst. Es kann aber nachvollziehen, dass es die zwei schon mal weggenommen hat und deswegen auch weiß, aha, wenn ich die zwei wegnehme, dann bleiben noch von der 8 6. Ja, so, dann gehen wir zur nächsten Ebene, das wäre die Verinnerlichungsebene. Jetzt kannst du sagen, überleg dir mal, wie das Ganze im Kopf aussieht. Und wenn du es dann noch nicht gut kannst, dann zeige ich es dir nochmal. Das heißt also, die Bilder werden abgebaut, gerade beim Rechnen, ne, das Würfelbild wird abgebaut und du arbeitest jetzt nur noch mit der Vorstellung. Also stell dir mal die 8 vor, unten 3, unten 5, oben 3. Das ist das Würfelbild der 8. Stell's dir vor. Und wenn das Kind jetzt das nicht so gut kann, dann liegt es daran, dass eben diese visuelle Wahrnehmungsebene nicht gut ausgebildet ist bei deinem Kind. Da brauchst du sehr viele Impulse, aber du kannst nicht weg, du kannst diese Ebene nicht überspringen, weil dein Kind sonst nicht im Kopf weder das Kopfrechnen leisten kann, noch im Kopf sich eine Vorstellung machen kann von dem, was passiert, auch bei Sachrechnen nicht. Es braucht immer eine Vorstellungsebene. Es muss sich die Sache vorstellen, es muss sich die Menge vorstellen. Ja, und dazu brauchst du die Vorstellungsebene und natürlich unten drunter die Handlungs- und Bildebene. Lass sie also nicht aus. Die Handlung, wie gesagt, die muss nicht immer das Kind machen, die kannst auch du machen, aber die Bildebene ist total wichtig. Auf der Bildebene lernt das Kind verstehen. Ne, über die Handlung lernt es das Erfassen und Erfahren und über die Bildebene löst es seine Erfahrung oder erweitert es seine Erfahrung über das, was gezeigt wird. Ja. So. Okay, also deutsche Mathe auf der Bildebene würde bedeuten, Mathe, du siehst, guck genau hin, aber du machst es nicht mehr. In Deutsch, du siehst ein Bild und du erklärst mir, du verstehst es, was da ist, du kannst vielleicht ein Wort dazu schreiben oder einen Satz. Ja. Okay, dann kommen wir zur Bildebene. Hatten wir schon Verinnerlichungsebene, weil jetzt bin ich ein bisschen zurückgesprungen, Entschuldigung. Ich muss es nochmal sagen, auf der Verinnerlichungsebene, du stellst es dir vor, du hast das Bild gesehen vorher, jetzt stellst du es dir vor, ne, kannst du es abrufen, ja oder nein? In Deutsch heißt es, du hast schon ganz oft das Wort Hund gelesen oder Kind oder Wasser oder sonst was, du hast es schon ganz oft gesehen, kannst du es dir jetzt vorstellen und schreiben? Das ist die Verinnerlichungsebene in Deutsch. Also wir brauchen gerade in Deutsch, das merkst du jetzt, diese nach innen genommene Wahrnehmungsebene, also diese nach innen genommenen Lernanreiz, so rum wäre es richtig, um quasi dann das wieder im Außen zu reproduzieren, was wir innerlich verarbeitet und gesehen haben. Ich muss, um zu wissen, ob ich das Wort Wasser richtig geschrieben habe, kann ich Rechtschreibphänomene oder Rechtschreibregeln anwenden, was die meisten Kinder nicht machen, das ist ein anderes Thema, aber ich kann auch einfach sehen. Ich schreibe mir das Wort hin und ich sehe, da fehlt ein S, weil ich es ja vorher 1000 Mal gelesen habe oder 100 Mal. Ja, ich weiß, dass dieses Wort so falsch ist. Wenn du mal schaust, wie du damit umgehst, wenn du schreibst und es gibt so Wörter, die man vielleicht nicht immer so ganz genau weiß, ob man sie richtig schreibt, könnte man jetzt in den Computer schreiben, ne, der unterstreicht es ja dann, was falsch ist. Man kann aber auch hergehen, kann es einfach hinschreiben und schauen, ist es richtig oder falsch. Ne? Weil man sieht. Und was braucht man dafür? Ein inneres Bild. Und wo bekommt man das her? Indem man einfach ganz oft dieses Wasser gesehen hat, gelesen hat. Ne? Dieses Wort Wasser. Und natürlich auch semantisch weiß, was das bedeutet. Das gehört natürlich dazu. Okay, gehen wir zur Abstraktionsebene. Das ist die letzte Ebene, die ich dir anbieten will, um mit deinem Kind zu arbeiten. Auf der letzten Ebene geht es darum, dass dein Kind abstrakte Inhalte, also Symbole, beim Rechnen werden Symbole, Zahlen, umsetzen kann. Ne? Was genau bedeutet das, wenn hier steht 43 plus 3? Was genau bedeutet das? Und jetzt kommt wieder der Sachkontext dazu. Deswegen empfehle ich ja auch beim Sachrechnen sehr viele Geschichten mit dem Kind zu machen. Also muss das Kind sagen, es sind zum Beispiel 43 Bonbons in der Tüte oder Bonbons in dem Bonbonglas und ich lege noch 3 Bonbons dazu. Das wäre die Aufgabe und die Fragestellung wäre, wie viele sind es dann am Ende? Na, am Ende sind es mehr, aber wie viele? Das wäre eine adäquate Umsetzung der symbolischen Ebene, der abstrakten Ebene in ein Verständnis für diese Symbole, für diese Abstraktion. Ja, so, und ich weiß also natürlich, was 43 ganz genau bedeutet. Das ist auch eine Voraussetzung. Ich habe vielleicht schon 43 Bonbons gesehen, vielleicht schon ausgezählt, vielleicht schon gebündelt, mit denen vielleicht schon was gemacht. Ich habe vielleicht auch schon 43 Bonbons gegessen hintereinander. Keine Ahnung, man kann auch eine kleinere Zahl nehmen, um es zu erklären, aber du weißt, was ich meine. Und ich habe ein Bild davon. Ich weiß, was es bedeuten könnte. Ich kann es umsetzen. Ich kann eine Geschichte dazu erzählen oder erfinden. Und am Ende kann ich es auch ausrechnen, weil ich weiß, wie man es rechnet. Ja, und das sind alles die Dinge, die letztendlich dazu führen, dass ein Kind weiß, was da gefordert ist. Viele Eltern berichten mir immer bei Würfelhaus, wir haben ja sehr viele Gespräche mit den Eltern, die sich an uns wenden und Hilfe von uns fordern und auch wünschen. Und da geht es ja immer darum, wie kann ich meinem Kind es noch erklären? Du brauchst es nicht erklären. Erklären ist ja meistens, das weißt du jetzt schon, die abstrakte Ebene. Die Erklärebene ist abstrakt. Und wenn du erklärst über ein Material, dann erklärst du vielleicht auch falsch. Du solltest gar nicht erklären, sondern du solltest anleiten. Ersetze das Wort erklären über anleiten. Wir brauchen eine Anleitung, wenn wir etwas tun sollen, wenn wir etwas verstehen sollen, wenn wir etwas nacharbeiten sollen, brauchen wir eine Anleitung. Also nicht mehr erklären, dann bist du auf der falschen Ebene. Schau, wie kannst du dein Kind richtig anleiten? Für Mathe brauchst du dazu ein gutes Anschauungsmittel. Ich verwende die Würfelbilder, das weißt du schon, die hervorragend funktionieren. Wenn dich das interessiert, dann schau gerne, nimm gerne Kontakt zu uns auf oder schau dir mal an, wie wir arbeiten. Ich mache jeden Dienstag einen Workshop, wo ich vieles erkläre, was, wie du arbeiten kannst auf den Ebenen. Da erkläre ich das auch nochmal ganz genau, die Lernebenen am Beispiel, sodass du sehen und nachvollziehen kannst, ja. Hier kann ich ja jetzt kein Beispiel geben. Ich werde dir aber das Ganze erzählen und erklären. Also nochmal, um das, was ich bisher gesagt habe, ein bisschen zu fassen für dich. In der Schule werden die Lernebenen auditiv und visuell, also hören und sehen, sehr stark beansprucht und gefordert. Das braucht dein Kind, um gut durch die Grundschule zu kommen. Die kinästhetische Ebene, malen, Musik machen, künstlerisch-kinästhetische Ebene, also wirklich handeln, basteln, werken, ne, fällt immer so ein bisschen runter. Sport fällt auch da drin rein. Das ist regelmäßig, weil dein Kind braucht ja ein Körpergefühl und es soll ja auch gesund bleiben. Das wird regelmäßig angeboten in der Schule. Aber schon mal, wenn ein Lehrer fehlt oder eine Lehrerin, dann fällt halt mal Sport aus oder auch Kunst fällt mal schneller aus oder auch Musik, ja. Dafür wird auf jeden Fall immer Mathe Deutsch gemacht. Und für diese zwei Fächer brauchst dein Kind visuelle Kompetenzen und auditive Kompetenzen. Genau, auch das Lehrwerk, das dein Kind in Mathe begleitet und in Deutsch, hat eine ganz klare Schwäche. Es kann keine Handlung machen. Du kannst im Lehrwerk nichts tun, höchstens malen, anmalen und wegstreichen. Das ist beim Rechnen so eine Handlung, die aber nicht zum Ziel führt, weil sie wieder ins zählende Rechnen führt. Also hast du hier eine Problemstelle. Ne? Und wenn jetzt eine Lehrkraft nur über die Hefte mit den Kindern arbeitet, vorwiegend, dann fehlt deinem Kind eine sehr wichtige Ebene des Lernens, nämlich die Handlungsebene. Ich muss das Ding auch über Handlung verstehen dürfen. Aber aufgepasst, die Handlung muss auch Sinn haben, also die muss so ausgerichtet sein, dass sie am Ende zu der Abstraktion führt, ja, immer, immer im Kopf behalten. So, und dann hast du quasi das Material in der Schule, was auch, sage ich mal, sehr kritisch zu betrachten ist, weil es wieder gerade beim Rechnen ins zählende Rechnen führt. Im Deutsch, die Handlung, dass ich einen Buchstabe in den Sand schreibe, kann nichts schaden, aber letztendlich brauche ich die kinästhetische Bewegung des A's. Ob ich das jetzt auf den Rücken schreibe oder in den Sand, ist dann egal, aber ich brauche natürlich die Handlung, die kinästhetische Bewegung. Hier, so wird ein A geschrieben, sonst kann ich es ja später auch nicht schreiben. Ja, da wird es schon sehr stark mit reingenommen, aber später in der zweiten Klasse wüsste ich jetzt nicht, dass da noch viel gehandelt wird in Deutsch. Okay, also das ist die Schwachstelle in der Schule und gleichzeitig die Herausforderung für dich, dass dein Kind hier stark in diesen zwei Bereichen ist. Und jetzt mache ich dir Beispiele, wie du bestimmte Lernthemen einfach aufarbeiten kannst in diesen vier Ebenen. Wie kannst du es erreichen, dass dein Kind in diesen vier Ebenen lernt und alles wirklich auch versteht? Nochmal, bitte nicht erklären, sondern fang bei der Handlung an. Ja, wenn dein Kind bestimmte Dinge, Sachinhalte in einem Text in Deutsch nicht versteht, lass es das nachspielen. Spiele den Text nach, auch im Sachrechnen. Spiele es nach mit deinem Kind oder lass dein Kind es nachspielen oder baue es nach. Ja, lass es nachbauen. Ne, lass es damit arbeiten. Aha, der geht dahin. Da nimmt der, er hat 50 Euro im Geldbeutel. Legt die 50 Euro in den Geldbeutel. Lass dein Kind damit wohin gehen, an den Ort, wo was verkauft wird. Versuche mit deinem Kind die Handlung nachzuarbeiten oder über die Handlung das Verständnis anzuregen. Das muss nicht immer sein. Ja, wenn dein Kind so eine Geschichte kennt und weiß, was da passiert, wenn es schon mal einkaufen war. Ne, das sind ja alles Dinge, die man ja eigentlich tut im Alltag. Da musst du nicht zwingend das machen. Aber du kannst ja auch dein Kind fragen, sollen wir das mal nachspielen? Sollen wir es mal nachlegen oder nachbauen? Ja, ist vor allem für alle Lerninhalte wichtig, die in der Schule nicht verstanden wurden vom Kind oder die auf der abstrakten Ebene angeboten werden, dein Kind aber keinen Zugang findet. Ja, wie zum Beispiel, ich habe es vorhin schon gesagt, diese Baupläne, das ist ein ganz typisches Beispiel. Oder du kennst diese Rechenmauern beim Rechnen, die vielen Kindern Probleme bereitet. Ja, wenn mein Kind gar nicht versteht, wie dieses Format überhaupt funktioniert, es könnte das rechnen, aber es versteht nicht, wie das Format funktioniert, dann musst du ja irgendwie anfangen, das Format zu erklären. Also könntest du runtergehen auf die Handlung und sagen, pass auf, wir machen mal lauter kleine Karteikarten und schreiben da Zahlen drauf. Ne? Ich baue eine Mauer zum Beispiel für mich, du darfst sie nicht sehen, ne? Aus lauter Karteikarten. Erstmal eine kleine mit vielleicht nur 3 Steinen, ja, und dann mache ich die durcheinander und du probierst mal, die Steine zu puzzeln richtig. Oder, ne, ich lege dir hier 3 Steine, 2 Steine unten, einen oben drüber, ne, und du schreibst dir Zahlen drauf in die unteren und jetzt rechnen wir diese 2 Steine zusammen und das wird oben reingeschrieben. Wenn du mit kleinen, nicht so komplexen Inhalten anfängst auf der Handlungsebene, dann könnte dein Kind ganz schnell Spaß daran finden, ich baue mir mal eine ganz große Pyramide. Und dann weiß es plötzlich, aha, immer die 2 Steine, die unten aneinander stoßen, der Stein oben drüber, der beide Steine quasi, der auf beiden Steinen liegt, der wiederum ist das Ergebnis der 2 unteren Steine. Das kannst du einem Kind erklären, du kannst es aber auch handeln. Durchgehen lassen. Ja? Also das ist ein Beispiel dafür, dass du die Abstraktion, die am Ende erwartet wird vom Kind, immer auch in der Handlung gut erklären kannst. Ich sage immer, die Handlung klärt das Thema. Ja, so, also Beispiel Uhrzeit, gebe ich dir auch nochmal ein Beispiel für die Handlungsebene und wie es da weitergeht. Also zum Beispiel, du hast dein Kind kann die Uhr nicht richtig ablesen. Abstrakt wird gefordert, symbolisch, auf der Symbolebene, dass dein Kind weiß, 3:15, wie das vielleicht auf der Uhr eingestellt wird. Ja, so, da kommen noch die Bezeichnungen dazu, wie man das nennt und alles. Ne? Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was ich jetzt nicht hier ganz ausführlich erklären kann. Aber ich sag dir mal so die Ebenen, dass du sagst, okay, eine Handlung bei der Uhr ist ja, die Uhr bewegt sich. Also, ne, kann ich dem Kind zeigen, die Uhr bewegt sich. Das Kind könnte also die Uhr, den Sekundenzeiger eigenständig bewegen. Es könnte aber auch den Stundenzeiger eigenständig bewegen. Deswegen werden auch sogenannte Lernuhren gebaut oder verkauft, weil damit die Kinder das schieben können. Sie können sich eine 7 schieben. Ja? Sie müssen erleben, dass das Ding sich bewegt. Wichtig dabei, weise ich dich gleich darauf hin, wenn die Uhr nicht, wenn du den Stundenzeiger bewegst, nicht auch den Minutenzeiger bewegst, nicht auch den Stundenzeiger mitbewegt, dann taugt es alles nur halbwegs, weil dein Kind muss sehen, in dem Moment, wo ich den Minutenzeiger bewege, bewegt sich der Stundenzeiger auch. Nicht ganz so schnell, nicht ganz so weit, aber er bewegt sich. Das muss ein Kind sehen. Ja, wir sind also schon auf der Bildebene. Die Bewegung, die Handlung muss vom Kind nachvollzogen werden. Ah, der Minutenzeiger bewegt sich, jetzt bewegt sich der Stundenzeiger auch. Ja, das kann ich dann später benutzen, um zu wissen, was bedeutet denn 3:15? Wo müsste denn dann der Stundenzeiger stehen und wo müsste dann der Minutenzeiger stehen? Genauso bei der Sekunde. Die Sekundenzeiger bewegt sich, der Minutenzeiger auch, aber ganz, ganz wenig. Ja, also mach auf der Handlungsebene das deinem Kind klar. So, und dann geht's weiter auf die Bildebene. Ich sehe, eine Uhr wird quasi eingeteilt in Halb und Viertel. Das verwenden wir als Begriff. Also könntest du jetzt sagen, wir schneiden mal einen Kreis. Wir haben hier einen Kreis, einen roten Kreis zum Beispiel. Und der ist das Ganze, die ganze Uhr, die 60 Minuten, die ganze Stunde. Ja, immer wenn der Zeiger ganz oben steht, ist das ganze Ding einmal durchgelaufen und es ist wieder am Ausgangspunkt. Das ist eine ganze Uhr ist quasi durch, ja. Ein ganzer Kreis ist beschrieben von diesem einen Zeiger. So. Und jetzt, oder, ne, von wie auch immer. Also es ist wieder am Ausgangspunkt. Das wäre ein Bild dafür, für die Stunde. Und jetzt nimmst du eine andere Farbe, eine andere, zum Beispiel einen gelben Kreis, und sagst, teil doch mal diesen gelben Kreis, diese ganze Uhr in zwei gleiche Hälften. Dazu muss das Kind den gelben Kreis zusammenfalten, und in der Mitte auseinanderschneiden. Und du schaust, dass zwei gleiche Einheiten entstehen. Wenn du die jetzt auf den roten Kreis legst, dann sieht das Kind sofort, aha, unten drunter ist das Ganze, oben drüber sind zwei Hälften. Also ich habe eine halb da und halb da, zwei Hälften. Da ist auch ein bisschen Bruchrechner mit drin, ja. Und dann kannst du sagen, wenn der Zeiger dann hier eine Hälfte durchlaufen hat, dann ist es halb. Halb sieben zum Beispiel, sagen wir auch, ne? Oder 30 Minuten nach sechs. Ja? Also wie auch immer die Bezeichnungen sind, die muss man nochmal separat üben, aber du kannst über diese Begrifflichkeiten halb, Viertel vor, Viertel nach, kannst du sehr gut über diese Anschauung der Kreise arbeiten. Ne? Nimmst eine neue Farbe für die Viertel, und dann kann dein Kind genau sehen, aha, ein Viertel ist abgelaufen, und es wird es später. Dieses Bild, dieses Arbeiten mit diesen Halb- und Viertelkreisen kann dein Kind später gebrauchen, wenn es dann auf der Bildebene in der Schule eine Uhrzeit bestimmen soll. Dann sieht es ganz genau, ah, das Viertel ist schon durch, ne, es sind aber noch 5 Minuten mehr, also 20 nach, oder es ist genau ein Viertel, ich kann es einstellen. Viertel nach, Viertel vor, ich kann es einstellen. Ja, und dann wird es auf diese Bilder zurückgreifen. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass du über die Handlung, übers Bild dann zu der verinnerlichten Arbeit kommst und am Ende zur Abstraktion, ne, wenn dann da steht, zeichne in die Uhr ein, Viertel nach drei, dann kann dein Kind sagen, aha, ich weiß noch ganz genau, Viertel nach heißt, ein Viertel ist schon abgelaufen, drei ist da und der Minutenzeiger steht da. Ne? Und dann kann es quasi auf die inneren verarbeiteten Bilder und verstandenen Bilder zurückgreifen. Du siehst und merkst an meinen Beispielen, du siehst, du kannst es ja auch vorstellen, aber du merkst an meinen Erklärungen und Beispielen, wie wichtig sowas ist und wie schnell man hier besser zum Ergebnis kommt. Ja, also wenn die Schule auslässt, was sie wirklich sehr gerne macht, nämlich die Ebenen auslassen, die Lernebenen, die wichtig sind, dann musst du sie deinem Kind quasi hinzufügen. Dein Kind muss darüber arbeiten, damit es Dinge versteht. Ja, also das alles, was ich gesagt habe, Handlung, Bild, Verinnerlichung, Abstraktion, kannst du auf jedes Lernfach, auf jeden Lernbereich quasi übertragen. Nicht jeder Lernbereich braucht eine Handlung, nicht jeder braucht ein ausführliches Bild, aber irgendwo muss der Lerninhalt ja innerlich verarbeitet, verstanden und wieder reproduziert werden. Das ist das, was ja von Kindern erwartet wird, auch in der Schule. Und wenn wir mal weggehen von der Schule, vor allem im Leben. Ein Kind geht einkaufen, es muss wissen, dass da Preise sind, was der Preis bedeutet, was ich an Geld im Geldbeutel habe und so weiter. Das sind alles Dinge, die ein Kind die Zusammenhänge über diese verschiedenen Ebenen quasi, ja, sich aneignet. Es ist eine Aneignung der Welt. Okay. Damit will ich schließen. Ich hoffe sehr, dass ich dir mitgeben konnte, dass dein Kind diese Lernebenen braucht. Ja, wenn dein Kind eine Problemstelle hat in irgendwelchen Fächern, schau, ob du über diese Ebenen es zum Verständnis bringen kannst. Wenn es diese Ebene nicht braucht, weil es den abstrakten Inhalt schon weiß, kennt, dann hat es sich den selbst erarbeitet, dann brauchst du die Ebene nicht einzufügen. Du brauchst sie nur dann, wenn dein Kind am Ende in der Abstraktion scheitert. Und, das will ich dir auch nochmal wiederholt mitgeben, schau, was bietet die Schule, an welcher Stelle ist eine Lernebene notwendig, die nicht da ist, und füge sie hinzu. Und dann hast du für dein Kind ein gutes Konzept, damit es gut durch die Grundschule kommt und alle Lerninhalte der Schule auch versteht und für sich aneignet und in sein Leben einbaut. Bis zum nächsten Mal, deine Christine.